Reingehört, ein Podcast der VRM. Mitten in der Corona-Pandemie wurde der 20-jährige Alex W. an seinem Arbeitsort, einer Tankstelle in Idar-Oberstein, ermordet. Der Mord jährt sich in diesem September zum dritten Mal. Der Täter? Der 50-jährige Mario N. Er erschoss den jungen Mann, nachdem ihn dieser beharrlich darauf hinwies, eine Maske zu tragen. Mario N., so stellte sich später heraus, hatte sich über die Querdenkenszene radikalisiert. Er teilte rechtes Gedankengut online und erschoss Alex W. stellvertretend für ein System, das er verabscheute. Reingehört widmet dieser Tat und der Berichterstattung darüber eine Doppelfolge. Gerade hört ihr Teil 2, Tankstellenmord, Gefahr von rechts. Bei mir begrüßen darf ich Steffen Weber, er ist landespolitischer Korrespondent der Allgemeinen Zeitung und Zentralreporter bei der VRM. Hallo Steffen.
Hallo Anna, schön, dass ich wieder hier sein darf.
In Folge 1 hast du gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Zoter die Tat in Idar-Oberstein erneut aufgerollt und ihr habt bereits begonnen, die Hintergründe des Mordes auszuleuchten. Genau da wollen wir jetzt in dieser Folge wieder weitermachen. Falls ihr Folge 1 noch nicht kennt, würde ich euch an dieser Stelle empfehlen, zunächst dort reinzuhören. Steffen, wir wissen bereits, dass du den Fall von Anfang an verfolgt hast. Du hast für die VRM darüber berichtet. Zu dieser Berichterstattung gehörte auch der Prozess gegen Mario N., der ein halbes Jahr nach der Tat im Landgericht Bad Kreuznach begann. Angeklagt war der Täter wegen Mordes. Ich selbst habe noch nie journalistisch einen Strafprozess verfolgt, weiß also gar nicht so richtig, wie man sich das vorstellen kann. Vielleicht kannst du uns ja mal mit in diesen Gerichtsraum nehmen.
Ja, sehr gerne. Das war auch für das Landgericht Bad Kreuznach ein besonderer Fall. Zum einen wurde halt ein Mord verhandelt und dann war es noch ein Mord mit so einer politischen Dimension. Entsprechend groß waren die Sicherheitsvorkehrungen, also bevor man in den Gerichtssaal reingehen konnte, musste man auch als Journalist durch eine Sicherheitsschleuse durch. Das hatte man gemacht aus Angst auch vor der Querdenkenszene, dass da Solidaritätskundungen Menschen aus der Bewegung auch in den Gerichtssaal reinkommen, womöglich sogar Waffen mitschmuggeln. Im Gerichtssaal selbst war es dann relativ klassisch, wie man sich das halt vorstellt. Vorne auf der Richterbank saßen drei Richter und die Schöffen. Alle wohlgemerkt hinter einer Atemschutzmaske, was auch für mich als Journalist zu einer gewissen Distanz geführt hat zu den Richtern. Im hinteren Bereich des Raumes war dann der Bereich für die Zuschauer und für die Presse. Der war am Anfang sehr gut gefüllt, die ersten Verhandlungstage. Also die bundesweiten Medien waren vor Ort, überregionale Zeitungen, das Fernsehen, die Lokalzeitung, wir natürlich als lokale Vertreter. Ich war die meiste Zeit an fast jedem Verhandlungstag dabei. Das heißt, ich saß dann in dem Pressebereich links. Vor mir saß direkt die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und die Mutter des Opfers. Der Mörder bzw. der Angeklagte damals und seine Verteidiger saßen auf der gegenüberliegenden Seite rechts. Und auch die waren die meiste Zeit, ironischerweise auch der Angeklagte, hinter einer Atemschutzmaske verborgen. Ja, also eine gewisse Distanz ist einfach dadurch auch entstanden, was auch die Atmosphäre vor Gericht beeinflusst hatte.
Wie bist du dann journalistisch bei der Prozessberichterstattung vorgegangen?
Als allererstes habe ich mir einen Eindruck von dem Tatort verschaffen wollen, bin damals zur Tankstelle nach Idar-Oberstein rausgefahren, habe mir die Gegebenheiten vor Ort angeguckt, einfach um so ein bisschen Gefühl für die Tat zu bekommen, auch so ein bisschen die Atmosphäre vor Ort so ein bisschen aufzusaugen, auch zu gucken, was hat die Tat eigentlich mit den Menschen gemacht. Der Schock, die Tat hat nachgewirkt auf jeden Fall in Oberstein. Die Leute wollten auch nicht zitiert werden mit Namen in der Zeitung oder in den Medien aus Angst vor Übergriffen. Ich hatte die Mutter des Opfers angefragt, ob sie bereit steht für ein Interview. Da hat sie nie drauf reagiert und ich habe es dann auch aus Pietätsgründen dann sein gelassen. Ansonsten stand ich halt im Kontakt mit den Verteidigern, mit der Nebenklage, einfach auch so ein bisschen so teilweise mir Sachen einordnen zu lassen, weitere Schritte mir erklären zu lassen. Man hat den Prozess begleitet, aber auch natürlich drumherum recherchiert, einfach um mehr als so eine reine Prozessberichterstattung zu machen, sondern den Fall dann halt wirklich journalistisch in allen Ecken auszuleuchten und aufzuarbeiten.
Du hast ja gerade schon begonnen, den Täter so ein bisschen zu beschreiben. Wie hast du denn während dem Prozess Mario N. wahrgenommen?
Anders als ich gedacht hätte im Vorfeld. Er hatte einen sehr großen Sprachschatz. Also er hat sich sehr eloquent, elaboriert ausgedrückt und gar nicht wie ein Wutbürger, der im Internet Hass und Hetze verbreitet. Also wenn man im Internet so Hasskommentare liest, bedienen sich die Menschen einer verroten, einfachen, sehr direkten Sprache. Und so war er gar nicht. Wenn er von sich geredet hat, hat Mario N. sehr reflektiert geredet, sehr, sehr langsam, sehr überlegt. Also das war auf jeden Fall das, was mich am meisten überrascht hat.
Vordergründig ging es bei der Tat ja um eine Maske, die sich Mario N. für einen Einkauf eben in dieser Tankstelle nicht aufsetzen wollte. Im September 2022 wurde er dann vom Landgericht Bad Kreuznach wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und in der Urteilsverkündung wurde dann deutlich, dieser Mord, diese Tat, die hatte ein politisches Motiv. Welche politische Gesinnung hatte denn der Täter?
Mario N. war auf jeden Fall Anhänger der AfD und generell kam auch im Laufe des Prozesses raus, anhand von diversen Zeugenaussagen oder auch Chatprotokollen, die verlesen wurden, dass Mario N. zumindest eine fremdenfeindliche Einstellung hatte. Ein Zeuge sagte etwa, dass Mario N. Donald Trump-Fanatiker gewesen sei und dieses, wir machen die Grenzen zu, es dürfen keine Migranten mehr ins Land. Das war so ein Mantra, was auch Mario N. häufig im Internet von sich gegeben hatte. Bei Facebook stößt man manchmal auf rechte Internetprofile, wo wirklich viel Hass, Hetze und Falschwahrheiten geteilt werden. Also da wird gegen die Grünen zum Beispiel viel geschossen, es wird gegen Geflüchtete gehetzt, es wird der Klimawandel geleugnet. Das sind diese vielen anonymen Facebook-Profile zum Beispiel, die wir alle irgendwie kennen, wo wir uns immer fragen, boah, was sind das für Menschen, für Existenzen, die hinter diesen Profilen stecken? Und Mario N. war genau eine von diesen Existenzen.
Im Laufe des Prozesses ging es immer wieder darum, wie Mario N. sich radikalisiert hat. Könntest du uns das nochmal nachzeichnen?
Ja, das konnte man ganz gut vor Gericht nachempfinden. Die Verteidiger hatten darauf bestanden, dass Chatprotokolle, Chatkommunikation per Telegram von Mario N. vorgelesen werden. Es war dahingehend total spannend, weil da eigentlich diese Radikalisierung von Mario N. Dokumentiert wurde. Also am Anfang hat man gesehen, da war ein sehr negativer Mensch, der sehr unzufrieden war mit der aktuellen politischen Situation in Deutschland. Daraufhin hat er angefangen, zu hetzen und dann kam halt die Corona-Pandemie und dann hat sich das bei ihm wahnsinnig gesteigert. So, es ist wirklich ins Extreme gegangen, wie er gesagt hat. Er hat daraufhin wahnsinnig viele, wie er selbst gesagt hat, Medien konsumiert über Corona. Er hat selbst gesagt vor Gericht, er hat in dieser Phase, in dieser extremen Phase, in der er sich also reingesteigert hat, verlernt, die Gegenseite zu prüfen. Also er hat nur einen einseitigen Informationsfluss gehabt, der ihn immer wütender gemacht hat, immer mehr angestachelt hat oder auch dann letztlich radikalisiert hat. Er hat gedacht, wir gleiten in Deutschland in einer Diktatur ab, die Politik raubt uns unsere Grundrechte und nur er und ein paar wenig andere aufgewachte Menschen merken das einfach und hat sich da wie in so einen Wahn reingesteigert, dass er selbst nicht mehr zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden konnte. Er war dieser Filterblase, in dieser Echokammer, in dieser negativen Parallelöffentlichkeit gefangen, in dieser Scheinrealität, dass er gar nicht mehr gemerkt hat, wie sehr er sich da verrannt hat, quasi mehr oder weniger.
Mit dieser politischen Haltung war Mario N. ja nicht allein. Er hat sich über diese sogenannte Querdenkenszene radikalisiert, die sich ja als Protestbewegung gegen die Corona-Bestimmung entwickelt hatte. Was waren das denn für Gruppen?
Ja, das war eine sehr heterogene Gruppe. Also es gab jetzt nicht den prototypischen Querdenker. Dieser Querdenkerbewegung waren wirklich vom Juraprofessor zum Langzeitarbeitslosen alle drin vertreten. Geeint hat diese Menschen damals eine tierische Unzufriedenheit bzw. Wut auf den Staat, auf die staatlichen Corona-Regeln und zum Großteil, dass sie in den sozialen Medien mit Falschnachrichten, Hass und Hetze quasi geflutet wurden und auch wie Mario endlich unterscheiden konnten zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Das war das vereinende Element. Und diese Proteste wurden teilweise unterwandert von Reichsbürgern, Rechtsextremen, Neonazis, Verschwörungstheoretikern, Esoterikern, Sterndeutern, also Leute, die die Unzufriedenheit der Menschen ausgenutzt haben und auch teilweise weiter angestachelt haben, um den Staat in gewisser Hinsicht zu destabilisieren, um ihre eigene Agenda quasi durchzusetzen. Und der Unterschied zu vielen anderen bei Marie N. war nur, dass seine Radikalität, seine Wut, sein digitaler Hass, den er da geäußert hat, irgendwann einfach in die reale Welt übergeschwappt ist. Also da wurde aus digitalem Hass reale Gewalt.
Während der Pandemie war diese Querdenkenszene ja medial auch sehr präsent. Wo sind diese Gruppen denn heute? Was ist mit den Leuten passiert?
Ja, gute Frage. Also es gibt immer noch Montagsspaziergänge, es gibt immer noch aktive Querdenkergruppen in Deutschland, aber viele hatten halt diese eine punktuelle Unzufriedenheit, die ich genannt habe, und seitdem die Impfpflicht quasi vom Tisch ist oder auch die staatlichen Auflagen nicht mehr existieren, sind sie quasi wieder zurück ins Private gegangen und leben ihr Leben ganz normal weiter. Allerdings gibt es Studien, die sagen, dass bei diesen Menschen das Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Regeln nach wie vor extrem groß ist. Andere Querdenker oder Sympathisanten der damaligen Zeit treiben sich natürlich noch im Internet rum, in Telegram-Gruppen. Es gibt das Darknet, wo auch noch relativ viel abläuft in dieser Szene. Und manche, muss man auch sagen, sitzen aktuell einfach auch vor Gericht. Also in Frankfurt sowie in zwei weiteren Städten findet der sogenannte Reichsbürgerprozess statt. Das ist eine Gruppe, eine relativ große Gruppe von 20, 30 Leuten, um den adligen Prinz Reuß, die geplant hatten, bewaffnet den Bundestag zu stürmen und das politische System Deutschlands zu übernehmen. Und auch da hat die Corona-Pandemie die Gruppe eng zusammengeschweißt und auch nochmal die Radikalisierung vorangetrieben. Also kurzum, die Corona-Protestbewegung ist natürlich bei weitem, nicht mehr so groß wie noch während der Pandemie. Aber der Kern, der noch da ist, den kann man als radikal bezeichnen. Und er wäre bei weitem nicht so groß, wie wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte.
Wie war es denn für dich als Journalist, diesen Prozess so lange zu begleiten?
Ja, es war für mich auch eine spannende Erfahrung. Als Tageszeitungsreporter bei einer Regionalzeitung hat man nicht häufig so viel Freiraum oder Ressourcen zur Verfügung, um so einen großen Prozess über so lange Zeit so intensiv zu begleiten. Also das war schon was Besonderes auf jeden Fall, auch mal so tief einzutauchen in einen Fall. Der Prozess hat schön anschaulich dargestellt, was ich vorhin erzählt habe, nämlich wie aus digitalem Hass reale Gewalt entstehen kann. Also es gibt nach wie vor oder schon länger, seit längerer Zeit, wirklich dunkle, düstere Ecken im Internet, in denen sich viele Menschen mit Fake News, Hass, Hetze befeuern und wie von mir beschrieben, eine Scheinrealität abgleiten. Das ist wie ein Sog, aus dem man halt manchmal nicht mehr rauskommt. Und meiner Meinung nach machen Politik und Polizei nach wie vor zu wenig, um in dieser digitalen Welt und dieser negativen Entwicklung geschlossen oder entscheidend entgegenzutreten. Also es mangelt immer noch bei der Polizei an Geld, an Ressourcen, an Kapazitäten, an Technik, an Know-how teilweise, um dann wirklich in diesen teils rechtsfreien Räumen wirklich Verbrechen zu ahnden. Und der Fall von Mario N., der jahrelang im Internet gewütet hat, Hass verbreitet hat, Leute aufgestachelt hat und seine Taten indirekt angekündigt hat, sogar in öffentlichen Telegram-Gruppen, ist halt das brutalstmögliche Beispiel, was passieren kann, wenn man diese digitale Wut nicht anfängt, irgendwann zu zügeln seitens der Politik.
Ja, Steffen, ich danke dir, dass du in diesen zwei Folgen für Reingehört nochmal so genau mit uns hingeguckt hast, auf den Mord in Ida Oberstein, die Hintergründe und deine Berichterstattung darüber. Dankeschön.
Ja, sehr gerne und auch Dankeschön.
Falls ihr HörerInnen Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns gern unter audio@vrm.de eine Nachricht schicken. In der Beschreibung verlinken wir euch noch Artikel zum Thema. Danke euch fürs Zuhören.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.